Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Kepler Salon, zur Matinee am Sonntagmorgen. Es freut mich sehr, dass trotz anstrengendem Wochenende, weil vielerorts so viele Veranstaltungen waren, dass Sie sich doch hierher begeben haben. Ich denke, Sie werden nicht enttäuscht werden. Ich möchte noch hinweisen, dass es eine Änderung gegeben hat, dass Frau Sabine Sanio leider einen sehr schweren Fahrradunfall hatte und daher sie bedauerte selber sehr, nicht nach Linz kommen konnte. Aber wir haben einen Ersatz, möchte ich gar nicht sagen, eine großartige weitere Vortragende hat sich bereit erklärt, diese Matinee heute zu gestalten. Herzlichen Dank, Caroline Siegert, dass Sie gekommen sind und ich werde Sie dann gleich vorstellen. Ich möchte zu Beginn für die, die noch nie oder selten im Kepler Salon waren, den Ablauf etwas erklären. Jeder Kepler Salon wird aufgezeichnet, auch heute. Und wenn Sie nach dem Vortrag, der ungefähr 20 bis maximal 30 Minuten dauern wird, wenn Sie dann Fragen haben, bitte geben Sie mir ein Zeichen oder der Kollegin, die die Technik bedient, dass Sie auf das Mikrofon warten, damit wir auch Ihre Fragen nachhören können. Das wäre ganz, ganz wichtig, bitte. Wenn Sie dazwischen Fragen haben, weiß ich nicht, ob Frau Siegert bereit ist, da auch gleich zu antworten.
Ja, natürlich.
Ja, gerne, okay. Ja, der Kepler Salon hat einen Verein, einen Unterstützerverein, der heute einlädt zu Kaffee und Butterbrot. Das begann als Butterbrot-Matinee hier und bedienen Sie sich, Sie können jederzeit hinausgehen, Kaffee holen und auch nachher gibt es noch, glaube ich, genügend Zeit. Das wäre zum Ablauf. Ja, das Thema ist heute die Digital Concert Hall. Ein Orchester stellt seine Konzerte weltweit via Internet zur Verfügung. Ausgehend von diesem Beispiel sollen die Produktionsbedingungen akustisch aufgeführter Musik diskutiert werden. Ich darf nun ganz, ganz herzlich Caroline Siegers begrüßen. Und möchte Sie vorstellen. Sie studierte Jazzvioline und Tonmeister an der UdK Berlin. Sie ist Mitbegründerin der Zeichentrick-Kooperative Studio Ü. Seit 2007 arbeitet sie in den White Lake Studios, die den Ton zu Konzert- und Dokumentarfilmen liefern. Und wo immer Audio und Video eng miteinander verknüpft sind, arbeitet Caroline Siegers an der Schnittstelle zwischen den beiden Gewerken in der Filmmontage. Seit 2008 unterrichtet sie am Tonmeisterstudiengang der UdK Berlin die Fächer Gehörbildung, Opernaufzeichnung und Trickfilmvertonung. 2011 übernahm sie die Leitung des Fachbereichs Kompetenz des Hörens am Masterstudiengang Sound Studies. Frau Siegers, bitte um Ihren Vortrag.
Ja, sehr gerne. Guten Morgen. Also ich habe vor 2 oder 3 Tagen erfahren, dass meine Kollegin leider heute nicht kommen kann, Sabine Sanio, und habe mich deswegen beeilt, noch schnell einen Spickzettel zu schreiben, und was ich heute alles sagen könnte. Und ich fand es ein bisschen schade, dass ich es nicht mehr geschafft habe, Medien mitzubringen und zu organisieren. Also ich hätte sonst alles, was ich jetzt behaupte, auch noch bildlich belegen können, aber das fällt jetzt flach und deswegen werde ich jetzt Sie konfrontieren mit einer Reihe von unbewiesenen Behauptungen, die auch noch nicht mal wirklich durch einen roten Faden miteinander verknüpft sind. Also, aber ich denke, wir kommen klar damit. Es sind jetzt einfach die Umstände. Ich möchte die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker eigentlich nur als Ausgangspunkt benutzen, um darüber zu sprechen, unter welchen Bedingungen eigentlich heute Audioproduktionen für klassische Musik in dem Fall oder für akustisch dargebotene Musik stattfinden. Und meine Position als Tonmeisterin ist da ganz interessant, weil ich einerseits bestimmte Bedingungen bekomme durch meine Auftraggeber, aber auch welche herstelle, finde ich, für die Musiker. Und ja, ich fange jetzt mal an, über die Digital Concert Hall zu erzählen. Ich bin mit der in Kontakt gekommen 2008. Natürlich liegen die Planungen dazu schon länger zurück. Und zwar war die Idee, dass ein Medienkomitee aus den Berliner Philharmonikern sich überlegt hat, dass es doch ganz cool wäre, wenn einfach jedes Konzert, was dieses Orchester macht, weltweit in irgendeiner Hinterstube noch verfolgt werden könnte. Und ich glaube, bis dato war es so, dass vielleicht, ich muss das glaube ich ein bisschen mit wegtun, bis dato war das glaube ich so, dass vielleicht 5 oder 6 Konzerte im Jahr wichtig befunden wurden, um die aufzuzeichnen. Und jetzt wurde also nach einer Methode gesucht, dass man tatsächlich jedes Konzert relativ einfach auf eine standardisierte Art und Weise als Livestream ins Internet kriegt. Und das sollte also billig sein. Das heißt, es gab natürlich eine finanzielle Unterstützung durch die Deutsche Bank, die auch immer noch läuft. Aber also ich denke mal, die Produktionskosten, die normalerweise auftreten bei einer Live-Übertragung vom Orchester, die mussten ungefähr vielleicht gedrittelt werden oder so, damit das überhaupt realistisch ist. Dann sollte das Ganze unsichtbar fürs Publikum passieren. Also das Publikum sollte nicht dadurch gestört sein, dass irgendwelche Kameraleute permanent über die Bühne fegen. Und naja, das waren halt so verschiedene Randbedingungen. Das Orchester musste erstmal überzeugt werden, dass es überhaupt mitmacht. Da gab es, glaube ich, ziemliche Kontroversen. Und jedenfalls ist man also drauf gekommen, dass man eben statt 11 Kameraleute zu bestellen, wie das sonst so ist bei Silvesterkonzerten, dass man eine fast unsichtbare Mimik an kleinen Kameras installiert hat, an allen möglichen Stellen, die von einem zentralen Pult ferngesteuert werden können. Das heißt, dass oben in der Regie jetzt ein Regisseur und ein Kameramann sitzt. Der Regisseur schneidet mit den Fingern, macht also den Live-Schnitt und der Kameramann liefert ständig die richtigen Bilder, und zwar eine Person. Das heißt, es gibt vorher einen Plan und man überlegt sich, okay, Bruckners Vierte, ja, da muss ein Hornsolo erstmal her. Und natürlich, das betraf dann auch die Bühnenarbeiter. Das Orchester durfte jetzt nicht mehr so schlampig sitzen wie früher, sondern musste auf einen Zentimeter genau da sitzen, wo die Kamera das dann auch einfängt. Also ich kann mich erinnern, am Anfang, als ich damit zu tun hatte, war es dann öfter mal so, dass es hieß, irgendwie kleine Trommel, und dann war stattdessen der Fußboden zu sehen. Und das ging natürlich dann auf die Dauer nicht. Und also ich glaube, dass sich alle sehr umstellen mussten, damit das überhaupt funktioniert. Also damit man auf den Knopf drückt und die Kamera weiß genau, da. Und ich denke, dass dieses plötzliche Fehlen von der menschlichen Komponente eigentlich einerseits ganz praktisch war, weil wenn ein Kameramann sonst Fußball überträgt und jetzt plötzlich den Unterschied zwischen einer Klarinette und einer Oboe wissen soll, ist das ganz schön anspruchsvoll. Und dagegen diese automatischen Kameras, die waren dann also immerhin, man hat auf den Knopf gedrückt und dann schwupp, war das Bild da, genauso wie gestern. Das, was auch noch dazu kam, war, dass bis dato die Philharmoniker einfach die Haarfarbe getragen haben, die sie richtig fanden. Und mir fiel einfach dann auf am Anfang, dass manche Damen, die vorher knallblondes Haar hatten, denen wurde dann einfach vom Kamerateam gesagt, das geht nicht mehr. Also das ist außerhalb unseres Spektrums. Und andere Leute, die eigentlich schon ganz grau waren, waren plötzlich nicht mehr grau, weil sie es plötzlich furchtbar fanden, da jedes Mal weltweit in ihrer natürlichen Haarfarbe übertragen zu werden. Es war dann so, dass in der Anfangsphase ziemlich viele Regisseure sich da versucht haben an dem System. Und manche haben auch wieder aufgegeben, weil sie einfach mit diesem System ihre künstlerischen Ansprüche nicht verwirklichen konnten. Und dazu kommt auch noch, dass diese Kameras sehr leicht sind. Und immer wenn die irgendwo hingefahren werden, dann ruckeln die erstmal so. Und man hat dann halt oft, wenn man zu früh in das Bild reinschneidet, Bildstabilisierungsprobleme. Was natürlich bei einer schweren Kamera, die auch noch handgeführt wird, nicht so auftritt. Außerdem war jeder Zoom, ging irgendwie knackig los, landete auf dem Zielpunkt und blieb da wieder stehen. Und nicht so weich, wie wir das kennen aus dem Fernsehen und irgendwann kam dann die Leitung von dieser Produktion auf mich zu und sagte, ja, wir brauchen so ein bisschen Konfektionierung. Also unter Konfektionierung verstehe ich, dass so ein Film vorne und hinten abgeschnitten wird und vielleicht noch ein paar Titel drauf und so. Aber dann stellte sich raus, dass sie eigentlich eine komplette Postproduktion brauchten, weil nämlich beim Livestream kann man das ja vielleicht noch akzeptieren, dass da ein paar Sachen schief gehen, aber die Sachen wurden natürlich auch ins Archiv gestellt und spätestens da gab es dann immer wieder E-Mails von Leuten, die das blöd fanden, dass jetzt ewig festgehalten ist, wo sie sich verspielt haben und so. Und deswegen wurde ich dann also gefragt, ob ich die Postproduktion zu diesen Konzerten übernehmen könnte. Und ich habe dann, es sah dann mal so aus, es wurden dann 3 Konzerte aufgezeichnet. Das dritte wurde live gestreamt, also das dritte kam, ging direkt über den Äther, kann man glaube ich nicht mehr sagen, weiß nicht, übers Netz, überall hin. Und dann kam schon noch, während diese Übertragung lief, trafen die E-Mails ein bei den Machern dieser Concert Hall. Und zwar, bei mir ist der Stream 3-mal abgebrochen und ich finde, dass eigentlich die falschen Einstellungen hier gezeigt werden und mir gefällt die Regie nicht und der Ton war neulich lauter und also permanente Kommentare und ich glaube, es waren einige Leute angestellt, die versucht haben, darauf zu reagieren. Denn dazu muss man sagen, dass die Concert Hall zwar von der Deutschen Bank finanziert wird, aber die Idee ist schon, dass sie auch mal auf eigenen Füßen stehen kann irgendwann mal. Das heißt, dass sie haben sich damals ausgerechnet, bei 7.000 Abonnenten müssen sie an den Break-Even-Point erreichen. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber so ungefähr. Jedenfalls kam dann also kam das Material von 3 Tagen dann zu mir und ich bekam dann E-Mails von der Flöte und vom Horn, wer sich wo vertan hat und die Regie hat noch geschrieben, ja, der zweite Satz von Bruckner war vorgestern besser, heute sind viele Fehler passiert und ich habe jedenfalls angefangen, das zusammenzubauen aus den 3 Tagen, natürlich gegen Pauschalhonorar, was man nie machen soll. Und das, was ich aber genau zu tun habe, das habe eigentlich nicht ich bestimmt, sondern da kamen dann halt immer diese E-Mails. Und dann natürlich noch dazu die Selbstzensur, dass ich schon dann irgendwann wusste, damit komme ich nicht durch, weil man musste das Ganze in 3 Tagen fertig machen. In 3 Tagen sollte sozusagen die perfektionierte Fassung im Archiv stehen und man muss sich bei 3 Tagen überlegen, was man schafft. Und ich habe dann also festgestellt, dass ich eigentlich nur noch dabei war, Hornkiekser zu putzen, Publikumshuster, also das Berliner Publikum ist oft erkältet. Und also auch komischerweise auch im Mai zum Beispiel. Und natürlich rauchen da auch viele. Ist ja eine. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann auch irgendwann festgestellt, dass man eigentlich mehr Huster als Hornkiekser hat in so einem Konzert. Also so eine Art von Statistiken habe ich dann in meinem Kopf angefangen zu machen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich musste eigentlich so ein Flashback machen. Also ich war jetzt an dieser Stelle angekommen. Und habe mich dann eines Tages erinnert, dass ich irgendwann vor 25 Jahren mal Aufnahmeprüfung für Tonmeister gemacht habe an der UdK Berlin. Und da wurden so ein Haufen Fragen gestellt, also was ist ein Pascal und was ist ein dB? Und nennen Sie 3 Opern von Verdi, wann starb Mozart? Dann Klavier vom Blatt, Partiturkunde, also man bekam eine Partitur vorgelegt und sollte die durchlesen und mit einem Bleistift reinschreiben, was jetzt abweicht von dem, was man gerade vorgespielt kriegt. Und am Ende, als die letzte Frage von allen war die, man saß also zwischen 80 Leuten und wusste, 4 werden genommen, was machen Sie, wenn Sie diese Aufnahmeprüfung nicht bestehen? Und da haben die Leute eigentlich meistens entweder Jura oder Medizin reingeschrieben, oder ich hatte einen Kollegen, der hat geschrieben, naja, ich will Tonmeister werden, weil ich mehr Knöpfe haben möchte als mein Vater. Mein Vater ist Lufthansa-Pilot. Und wenn ich das nicht schaffe, werde ich auch Pilot. Und ich habe reingeschrieben, wenn ich nicht diese Aufnahmeprüfung nicht schaffe, dann werde ich Putzfrau im Tonstudio. Weil ich mir auch gedacht habe, dass von Regler putzen bis zu Regler schieben ja nicht so ein weiter Weg sein kann. Also ich habe damals noch an so eine durchlässige Gesellschaft geglaubt und dass man einfach quer einsteigen kann zur Not. Und ich bin dann also, das ist jetzt das Ende dieses Exkurses. Ich bin jedenfalls dann, als ich dann bei diesen Philharmonikern diesen Job hatte, ist mir klar geworden, ich bin immer noch Putzfrau im Tonstudio. Und es hat sich eigentlich nichts geändert. Und dann habe ich mal eine Zeit lang ziemlich meinen Beruf überdacht und mich erstens einerseits gefragt, was sind eigentlich die Grenzen des Dokumentarischen? Also diese Produktionen, die geben ja auch vor, dass sie das zeigen, was an einem Abend stattgefunden hat, und das hat aber so nicht stattgefunden. Ja. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass zum Beispiel oft bei Wettbewerben, bei Musikwettbewerben, die Leute vorher einen Film einschicken müssen, wo eine Kamera da drauf hält, wie sie spielen, und das ist dann sozusagen die Vorrunde von dem Wettbewerb. Und bei Audio weiß eigentlich jeder, dass man das schneidet, und sobald ein Video dabei ist, scheint es der Beweis zu sein, dass da nichts dran getürkt wurde, aber das ist natürlich so nicht. Und ich bin jedenfalls an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich habe die große Ehre, sozusagen für die Berliner Philharmoniker zu arbeiten, was ja das tollste Orchester der Welt ist, wie alle wissen. Und ich habe aber eigentlich mehr Lust, wieder was ganz, also mit normalen Musikern zu arbeiten. Und will jetzt deswegen nochmal kurz drei andere Beispiele von Produktionen bringen, wo ich auf eine andere Art, also wo ich meine Rolle etwas anders sehen kann, oder wo ich andere Aufgaben habe, um zu zeigen, dass das nur eine von vielen Möglichkeiten ist, Musik zu reproduzieren. Und zwar habe ich kürzlich eine Aufnahme gemacht mit dem Tiffany Ensemble. Das ist eine Gruppe, die spielt Popnummern nach. Also das sind vier Streicher, zwei Geiger, Cello und Kontrabass und Klavier. Und die spielen von ABBA bis Coldplay, alles Mögliche. Und wir haben also eine CD produziert, und ich hatte da auch so einen Stapel Noten von den Arrangements. Und ich habe dann gemerkt, ich habe jetzt Lust, die Noten komplett wegzulegen und eigentlich nur noch zuzuhören. Und ich habe auch keine Lust, über Intonation oder über Geräusche oder über Kratzer oder über diese ganzen Sachen zu sprechen, mit denen ich sonst arbeiten muss, sondern ich habe einfach nur noch zugehört, und wir haben eigentlich nur noch während der Produktion so über die innere Einstellung geredet. Also dass man zum Beispiel, wenn man als Streicher eine Nummer von Coldplay Viva La Vida wiedergibt, dass man dann halt alles Streicherische mal über Bord werfen muss. Also dieses ganze Emotionale, dieses Fleisch, was in dem Geigespielen so drinsteckt, das muss einfach alles mal weg, und man muss sich mal als eine Maschine fühlen, und dann nur dann kann man solche Rhythmen wirklich überzeugend rüberbringen. Oder an anderen Stellen haben wir dann, wenn das ursprünglich Gesangsnummern waren, haben wir über Phrasierungen gesprochen, wie das eigentlich, was das eigentlich für Texte sind und wie man den Satz I got rhythm als Geiger überhaupt rüberbringen kann. Und so. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und mir hat dann später jemand gesagt, ja, das ist dann dieser Ansatz von dem Kung-Fu-Trainer, der dann nur noch sagt, sei Antilope. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass dieser Beruf auch von der anderen Seite angegangen auch wieder wirklich Spaß machen kann. Und eine andere Produktion, über die ich kurz reden wollte, war jetzt mit Gergiev in Petersburg. Da war zum Beispiel die Aufgabe, dahin zu kommen, und an einem Tag Schostakowitsch 14. und Tschaikowski erstes Klavierkonzert aufzunehmen. Also es gab nur eine Generalprobe, ein Konzert und danach die Möglichkeit, eine halbe Stunde Retakes zu machen. Und ich war sozusagen ganz alleine da und hatte das russische Team, was ich nicht kannte. Und da war zum Beispiel meine Aufgabe bestimmt eigentlich nur da drin, ziemlich beinhart Prioritäten zu setzen. Also ich wusste genau, das ist nicht klar. Nicht wie bei den Berliner Philharmonikern, ist nicht klar, wo die sitzen. Also es wird erst in dem Moment, wo sie sitzen, wird erst klar, wo sie sitzen. Und man kann also nicht mikrofonieren, man kann das nicht groß planen. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, ich kann nur noch auf drei Sachen achten. Davon haben zwei geklappt. Und zwar das eine war, ich wollte, dass ein Timecode aufgezeichnet wird, damit man nachher die Video- und die Ton-Dinge noch zusammenbringt. Also es ist so ein Synchronisierungscode, mit dem man eine Information hat, um wie viel Uhr welcher Take aufgenommen wurde. Das hat nicht geklappt. Die haben eine Stunde diskutiert und nicht gefunden, wo das Signal ist. Also es war nicht möglich. Dann diese Schostakowitsch 14. Das ist eine Sinfonie mit zwei Sängern. Und die Russen sind, die mikrofonieren etwas anders als wir, also gerne weiter weg. Und die beiden Sänger stehen so vorm Orchester und sie haben also hier ein Mikrofon hingestellt und da ein Mikrofon. Und ich habe gesagt, ich brauche die Mikrofone näher dran und es muss Stereo sein für jeden Sänger, weil ich genau wusste, wenn ich eine Mono-Stütze, also das wird jetzt nicht jeden interessieren, aber ich sage es trotzdem mal, wenn ich eine Mono-Stütze stark aufziehen muss, weil das Signal so indirekt ist da drauf, dann ist meine ganze Aufnahme, die eigentlich 5.1 werden soll, ist dann Mono. Das heißt, ich habe darauf bestanden und das haben sie zum Glück gemacht. Sie haben die ganze Zeit gesagt, nee, machen wir immer so. Georgia findet das cool, wie wir es immer machen. Und ich habe gesagt, und dann muss man auch in so einer Situation dann wissen, ob man jetzt der Chef von denen ist oder nicht. Das ist zum Beispiel ganz wichtig bei einer Produktion, das zu wissen. Und dann habe ich aber mich kurz vergewissert und wusste, ich muss die nur einmal scharf angucken, dann müssen die das machen. Und dann haben sie es auch gemacht. Und was war das dritte? Ach so, ja, das gab noch eine Retake-Session. Das heißt, während des Konzerts war eigentlich die Aufgabe, die ganze Zeit mitzulesen, auch zu gucken, was wie klappt und dann halt zu wissen, es gibt jetzt eine halbe Stunde Retake und in der halben Stunde muss das Ding repariert werden. Und zwar die wichtigsten Sachen, die unwichtigen weglassen und die wichtigsten machen. Und das fand ich auch, das hat eigentlich auch Spaß gemacht, diese Prioritäten zu setzen. Und dann gibt es halt immer noch so Nebenbedingungen, wie zum Beispiel vom Ü-Wagen die Information, wir haben nur noch Festplattenmaterial für 25 Minuten, ganz kurz vor Schluss so. Und ich wusste dann auch ungefähr, wie das mit dem Orchester dort funktioniert, nämlich das Orchester hat ein Grundgehalt und Georgiev sagt, wer ein bisschen mehr kriegt, weil er besonders gut ist. Das heißt, ich wusste, das Orchester wird nicht aufstehen zu einer bestimmten Uhrzeit und sagen, wir sind jetzt fertig, Dienstschluss, sondern wenn dann überhaupt nur, also das gibt's da nicht, weil die wollen ihre Zusatzgehälter haben und die kriegen sie, wenn sie sich dirigentenkonform verhalten. Das heißt, ich wusste, ich muss auf jeden Fall nur mit dem Dirigenten zusammenarbeiten, mit sonst niemandem. Und das war für mich ganz interessant, so das möglichst also halt an einem Tag zu erfassen, was eigentlich die Situation ist von so einer Produktion. Und eine dritte Produktion, über die ich noch sprechen wollte, ist eine, die jetzt losgeht. Da hat mich ein 21-jähriger amerikanisch-russischer Pianist angesprochen. Und der hat gesagt, ich habe jetzt bisher eine Produktion gemacht, die war Mist. Und ich will jetzt super Produktionsbedingungen, ich will meine CD in 7 Tagen machen, das gibt's sonst nie, sonst sind es immer 3. Ich will morgens 3-4 Stunden aufnehmen, dann Mittagsschlaf machen, ein bisschen reinhören und am nächsten Tag weiter. Und Geld spielt da keine Rolle, weil ich habe Sponsoren. Und das ist jetzt zum ersten Mal.
Tolle Bedingungen.
Ja, das ist zum ersten Mal die Chance, eine Produktion so zu planen, dass eigentlich alles möglich sein muss, dass eher nur die Gefahr, diesem 21-Jährigen von vornherein klar zu machen, was für Konsequenzen hat, was es bedeutet und dem ein bisschen zu gängeln, weil es kann auch bei sowas passieren, dass jemand dann 100.000 Korrekturen will und findet, dass das in dem Budget so drin sein muss und so. Und also das finde ich auch mal ganz, ganz nett. Und also obwohl es so verschiedene Bedingungen gibt, muss ich sagen, dass das mit der Digital Concert Hall schon eine tolle Sache ist, weil die kriegen nicht nur solche Zusendungen wie mein Livestream ist abgerissen, sondern da schreibt dann auch mal jemand, ich bin seit 4 Jahren querschnittsgelähmt und ich bin so glücklich, dass ich jetzt in meinem Wohnzimmer wieder endlich Berliner Philharmoniker hören kann an demselben Abend, wo es auch wirklich stattfindet. Und ich glaube, dass dieses Projekt einfach eine total schöne soziale Komponente auch hat und dass es eigentlich klasse ist, damit zu arbeiten, obwohl ich da nur die Putzfrau bin. Ich wollte noch was Letztes anfügen, und zwar, wenn man sich über Produktionsbedingungen Gedanken macht, dann habe ich mich auch mal gefragt, wie war das eigentlich früher? Als ich 10 war, da habe ich ja auch schon produziert, nämlich kleine Lochkarten oder Arrangements für meine Geschwister, damit wir was zusammen spielen zum Geburtstag der Eltern und so. Und was waren das eigentlich für Produktionsbedingungen? Und da muss ich halt sagen, das war halt toll, weil wir hatten ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also wir hatten Kost und Logis und 10 Mark Taschengeld oder sowas im Monat und davon ging eigentlich alles. Und jetzt müssen wir uns halt leider immer Gedanken machen darüber, wie wir mit unseren Kräften haushalten und mit den Kräften der anderen und mit den Ressourcen und so. Und also gibt es doch einen gewissen Fortschritt seitdem.
Und der Anspruch wird auch immer größer, nicht?
Ach, das glaube ich gar nicht. Der war früher auch schon so hoch. Aber halt anders. Ja, und ich wollte eigentlich, also ich weiß nicht, was, ob wir jetzt, Sie jetzt Lust hätten zu sprechen, aber ich würde gerne über Produktionsbedingungen sprechen, was Sie damit für Erfahrungen haben und ich weiß nicht, ob aus dem Bereich kommen oder was Sie da interessiert.
Ja, wenn schon jemand eine Frage hat, bitte frei heraus. Es gibt keine dummen Fragen und ich glaube, Frau Siegers wird uns aus ihrem Bereich sehr, sehr viel sagen können. Was mich gleich einmal interessiert, sehen Sie sich eher als Technikerin oder als Künstlerin?
Also ich sehe mich weder noch und ich glaube, man muss immer versuchen herauszufinden, inwieweit man einfach wirklich nur Techniker ist und dann sollte man auch nicht meinen, dass man überall künstlerisch eingreifen muss. Aber wenn man mal die Chance hat, das zu tun, soll man die Chance auch nutzen. Also ich glaube, ich würde mich nie hinstellen und sagen, ich bin Künstler, das ist Blödsinn, das trifft nicht zu für den Beruf. Also das ist, glaube ich, der Witz, das ist halt ein Beruf an der Schnittstelle.
Okay. Aber es ist auch sehr viel Organisation dabei, nicht? Also wenn Sie die Positionierungen und die Abläufe, ist auch sehr viel Organisation, oder?
Ja.
Schon auch. Also kommt eine dritte noch dazu, eine dritte Position.
Ja, es ist auf jeden Fall ein interdisziplinärer Beruf, das
stimmt. Ja, Caroline, du unterrichtest ja in Soundstudies den Fachbereich Kompetenz des Hörens und was mich da von dir interessieren würde, hast du das Gefühl, dass durch die technischen Möglichkeiten, das heißt, wenn jetzt die Musiker alle jeden Kick so und alles wegrepariert haben wollen, heißt ja auch, dass es eine gewisse höhere Ästhetik sich da entwickelt hat. Hat sich da was geändert? Wird einfach durch diese Möglichkeit, weil jetzt alles sozusagen digital geht, muss damit alles sauber sein? Gibt es
ja
eine Diktat der Sauberkeit?
Genau, also ich glaube, dass die Einstellung zu Dreck sich geändert hat. Wirklich, also ja. Ich glaube, dass ich arbeite teilweise mit sehr extrem guten Musikern zusammen, zum Beispiel mit Albrecht Meyer habe ich neulich gearbeitet, einem Oboisten. Und es ist ja klar, dass jeder Instrumentalist so seinen persönlichen Komplex hat. Also Geiger haben eigentlich fast immer Angst vor hohen, schnellen Sachen und Oboisten haben immer Angst, dass sie atemtechnisch nicht durchhalten. Und zum Beispiel haben wir Strauß-Oboen-Konzert gemacht und da gibt es immer so lange Töne und dann so einen kleinen Lauf und dann wieder einen langen Ton. Und aus Angst vor dem Lauf hat er dann den langen Ton immer verkürzt und als wir im Studio saßen, hat er gesagt, Mist, das wollte ich gar nicht so machen und wie können wir das denn jetzt länger kriegen und ich habe das eigentlich anders gedacht, können wir das jetzt nicht so machen, wie ich das eigentlich gedacht habe und nicht gespielt. Und wir haben das dann probiert und dann ist es natürlich so, man kann ja Time stretchen und dann haben wir das über 5.1 uns angehört und haben gemerkt, das geht überhaupt nicht. Also die ganzen, da gibt's einfach Phasensachen, man wird völlig irritiert. Und ich habe dann ihn mühselig wieder dazu überredet, das zu akzeptieren, dass das so ist, wie es ist und dass es auch okay ist, so wie es ist und dass es einen Charme hat, wenn es nicht perfekt ist und dass wir zwar heute viel können, aber nicht alles müssen. Und das wird davon auch nicht schöner. Und dazu muss man auch sagen, dass es Musiker gibt, wie zum Beispiel Murray Pariah, der ist unschneidbar. Der ist nämlich nicht imstande, ein Stück zweimal gleich zu spielen. Er spielt das einmal als Walzer und dann fällt mir plötzlich auf, ach, das ist ja eigentlich, die Hemiolen sind ja so interessant und das Pedal kann man eigentlich auch mal anders machen und jedenfalls, das ist nicht, wenn der sich verspielt und man denkt, man könnte das jetzt flicken mit dem anderen Take, das geht gar nicht. Und was hat das für Konsequenzen für die Produktion? Also erstens, dass man den Leuten einfach mal klar machen muss, dass ein bisschen eine Schmiererei eigentlich ganz nett ist und dass nicht immer alles tot operiert werden muss.
Ich war am Freitag in St. Florian beim Cleveland Orchester, 4. Bruckner, und das ist in der Stiftskirche, und ich bei jedem Knarren der alten Bänke bin ich zusammengezuckt, habe gedacht, oh Gott, das gibt viel Arbeit, weil es wurde auch aufgezeichnet. Also das ist ein sehr unangenehmer Laut. Also Husten ist vielleicht auch nicht gerade angenehm, es ist auch sehr störend, aber dieses Knarren vom alten Holz in den Bänken in so einem Raum, das ist immer, ist schon störend, wenn man es jetzt live miterlebt, aber ich habe mir gedacht, dass an den heutigen Tag habe ich gedacht, oh, das wird sicher schwierig werden, also diese aber es gibt ja auch noch andere bei Open Airs oder so Vögelgezwitscher, die dann mitsingen, und das habe ich auch schon erlebt. Also das ist ja oft ganz lustig, aber wenn man eine Übertragung macht, also das kann man dann ja auch nicht rausnehmen, oder?
Naja, also ich finde, es gibt sympathische und unsympathische Geräusche, und ich finde zum Beispiel ein Knarzen von Holz und Vögel sowieso, finde ich ganz wunderbar. Also die gehören eigentlich auf jede Aufnahme mit drauf. Und das Knarzen, also na klar, so ein Klavierhocker, man sollte man dann schon mal irgendwie ölen oder fetten. Und ich weiß nicht, das mit dem Husten, vielleicht liegt das daran, dass ich als Kind viel erkältet war, das gefällt mir zum Beispiel nicht so. Also ich finde, das ist einfach hässlich, wenn da so ein Piano ist und da sind diese Huster drin, das finde ich muss weg, wenn es geht. Geht nicht alles weg. Aber knarzende Holzbänke finde ich ganz wunderbar.
Ja, aber in dem Moment, also wenn man sich der Musik dort so hingibt und dann rückt jemand neben dir und dann macht es wieder so ein unangenehmes Geräusch. Also das ist eben speziell in alten Kirchen der Fall. Ne? Aber wie ist das auch mit der Akustik in so engen Räumen? Die Kirche hat ja auch einen anderen Nachhall. Ist das auch schwierig? Muss man das auch bedenken?
Ja, also es ist natürlich immer toll, wenn man einen Raum hat mit einer Traumakustik. Und wenn man das nicht hat, kann man aber durch die Mikrofonierung eigentlich relativ gut drauf reagieren. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Aufnahme gemacht in einem kleinen Steinraum, der wahnsinnig hallig war. Und ich habe mich dann entschieden, etwas näher zu mikrofonieren, als ich das sonst machen würde, damit ich eben weniger von dem Hall und mehr Direktsignal drauf habe, und habe auch die Musiker sehr stark immer gebeten, nicht zu sehr, also gerade der Pianist durfte nicht zu sehr reinhauen, weil wenn man den Raum nicht so anregt, klingt es noch ganz gut, aber wenn er richtig reinhaut und man hat dann diese kurzen Reflexionen, dann kriegt man ja irgendwie Auslöschung, Kampffilter und sonst irgendwas, und das, also man muss dann irgendwie auf den Raum natürlich mit der Aufnahme reagieren, aber es gibt eigentlich wenige Räume, in denen man überhaupt nicht aufnehmen kann. Also, oder in denen man dann muss halt drauf reagieren. Okay. Und man darf nicht, natürlich, wenn jetzt ein hoher Anspruch an Originalität, also da ist, ist auch nochmal so ein Thema, dann muss man vielleicht woanders hingehen. Aber zum Beispiel gibt es ja auch die Möglichkeit, künstlichen Nachhall zu benutzen, und den kann man auch sehr subtil einsetzen, so dass man die natürliche Räumlichkeit ein bisschen versteckt. Also nicht übertüncht, ich meine damit nicht so ein Riesenhall, sondern ich meine einfach so ein bisschen versteckt oder ergänzt. Oder wenn zum Beispiel viele tiefe Frequenzen resonieren, aber die hohen nicht so, dann kann man ja auch einfach mal nur einen ganz hohen Hall, der unterhalb von 500 Hertz einfach abgeschnitten ist, dazu tun. Also es gibt viele Tricks.
Bitte, haben Sie Fragen? Nützen Sie die Chance. Ja, was mich auch noch interessieren würde, gibt es das absolute Gehör? Haben Sie so eines oder braucht man das?
Ich habe so eins. Das absolute Gehör ist, glaube ich, also da gibt es, glaube ich, wahrscheinlich Forschung dazu. Ich sage jetzt mal meine private Meinung. Ich glaube, dass wenn ein Kind, wenn es gelb und grün und A und D lernt, also wenn es gelb und grün lernt und man ihm dann auch gleich noch A und D beibringt und C, dann hat es, glaube ich, ganz gute Chance, so originär so eine Art absolutes Gehör zu entwickeln. Und mir zum Beispiel wurde, als mir Gelb und Grün beigebracht wurde, wurde mir auch noch Quinte und Oktave beigebracht. Deswegen würde ich sagen, dass ich sowas wie Intervalle echt im Schlaf kann, genauso gut wie Grün. Und also ich muss da nicht nachdenken. Aber bei der Tonhöhe muss ich persönlich nachdenken. Ich kann mir nur so helfen, dass ich weiß, wo meine Sprechstimme ungefähr ist. Die ist zwischen kleinen G und eingestrichenen C rede ich. Und das weiß ich, und deswegen kann ich mir ausrechnen, wo die anderen Töne sind. So ungefähr. Aber ich kann das nicht so, wie manche Leute, mir hat das wirklich mein Tonmeisterstudent erklärt, der ein absolutes Gehör hat. Der hat gesagt, verstehe ich gar nicht. Gelb ist doch auch eine Frequenz und A ist 440 Hertz. Was soll das? Aber ich kann es so nicht.
Also man kann eine gewisse Fähigkeit erlernen, also Gehör, also Gehörbildung, wenn Sie das auch unterrichten.
So wie bei allem, wo man kein Naturtalent hat, dann hat man eine Krücke.
Okay.
So. Ja. Es geht.
Geht. Da kann man gut aufbauen.
Man kann damit arbeiten.
Okay. Sie sind so stumm. Bitte.
arbeitest ja, wie du am Anfang erzählt hast, ja an der Schnittstelle zwischen Produzenten, Orchester, Musiker, Dirigenten und so weiter. Und dann treten so Dinge auf, wie du zuerst zum Beispiel gesagt hast, ja, da kann man ja dann sozusagen den Nachhall verändern und weil in dem Bass sowieso schon genug Hall vorhanden ist, schneidet man halt bei 500 Hertz ab und so. Wie oft passiert es dir eigentlich, dass es, oder wie soll man sagen, wie oft musst du eigentlich auch versuchen, auch eine Vermittlungsrolle zu spielen zwischen Produzenten und Orchester zum Beispiel, weil vielleicht der Produzent eine gewisse Aufgabe für sich sieht, aber überhaupt nicht einschätzen kann, wie die Bedingungen in diesem Raum funktionieren. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du die sozusagen sinnvoll ins Boot zu holen?
Ja, also ich bringe vielleicht ein etwas anderes Beispiel, als du genannt hast. Das Prinzip habe ich, deiner Frage habe ich verstanden, aber also was zum Beispiel ganz häufig vorkommt, ist, dass der Musiker gerne einen optimalen Audioschnitt hätte. Der soll so sein, dass seine besten Audiotakes zusammengeschnitten werden. Aber dann kommt der Bildregisseur und sagt, ich hatte aber nur an dem Tag den Kran und der Kran hat so geile Bilder geliefert, dass wir den Take nehmen müssen. Sonst war das nämlich umsonst. Und der Produzent findet auch meistens das, was der Bildregisseur findet, eher. Weil der sagt, die Leute hören doch sowieso nicht, ob das jetzt ein bisschen so oder ein bisschen so gespielt ist. Und ich habe da für mich eigentlich die Maxim gefunden, dass ich finde, es muss, also das Wichtigste, was absolut über allem steht, was wir machen, ist Rhythmus. Also für mich ist es ausgeschlossen, dass zum Beispiel, dass man an einer unorganischen Stelle einen schnellen und einen langsamen Take zusammensetzt, egal welcher Kran wann wie wo gefahren ist, geht nicht. Und wenn ich das aber rhythmisch plausibel zusammenkriege, dann versuche ich auch mal den Musiker dazu zu überreden, zuzugeben, dass das einfach gut aussieht gerade. Weil wenn ich nicht an der CD, sondern an der DVD arbeite, dann muss es eben auch gut aussehen. Aber es ist trotzdem so, dass, also ich glaube, man kann das nur dann, also ich habe eine bessere Ausgangsposition, den Musiker zu dem Kran zu überreden, weil ich selber Musikerin eher bin, als der Regisseur selbst. Also deswegen, ich versuche halt, mir ein Gesamtbild von dem Material zu machen und dann irgendwie zu einer Entscheidung zu kommen.
Ja, sind Sie auch eine Diplomatin gleichzeitig, wenn Sie da arrangieren müssen zwischen Musiker und Regisseur oder so, also dass Sie das vermitteln können?
Ich bin eigentlich ziemlich undiplomatisch. Ich finde es immer bei einer Produktion, ich finde es nicht notwendig, Höflichkeiten auszutauschen.
Okay.
Also es wird bei den, die Abschlussprüfung für Tonmeister, die sieht zum Beispiel so aus, dass man eine Orchesteraufnahme macht und die Prüfungskommission guckt sich dann an, erstens, ob man alle Einträge in der Partitur drin hat und zweitens, ob man auch nett mit den Musikern umgegangen ist. Und ich finde, sobald man sich auch nur einen halben Tag kennt, kann man auch mal wirklich, also braucht man eigentlich kein Blatt mehr vor den Mund zu legen das geht eigentlich ganz gut, finde ich. Dann, okay. Nee, nicht, das heißt ja überhaupt nicht, dass man jemanden zur Sau macht oder sowas, aber das ist ja überhaupt nicht. Aber an der Stelle wissen Sie, da kann man auch einfach sagen, machen wir jetzt nochmal.
Okay. Ja, na gut, das wissen wir das.
Ich hätte eine Frage, und zwar Sie haben ja gesagt, dass es wichtig ist, einen Raum in seiner Raumantwort einzuschätzen, speziell wenn es auch um Mikrofonierungen und Ähnliches geht.
Ja.
Welches Verhältnis spielen da jetzt technische Hilfsmittel und Ihr Gehör im Zusammenspiel der Einschätzung?
Also die Voraussetzung ist erstmal das Gehör und dann ist es halt die Erfahrung, wie man so Sachen lösen kann. Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen zu arbeiten, habe ich wahrscheinlich das schon gehört, aber konnte es noch nicht benennen und ich hatte noch keinen Geschmack. Also ich hatte noch keine Geschmacksvorstellung. Und so über die Jahre entwickelt man erstens eine Erfahrung, schneller zu wissen, warum irgendwas so klingt, wie es klingt und wie man das tatsächlich ändern könnte. Und ich bin mir auch sicherer darüber, was mein Ziel ist, was ich eigentlich gerne hören möchte. Also ich bin da noch nicht am Ende angekommen, aber ja, das verbessert sich so im Laufe der Zeit. Und das, welches Verhältnis das spielt, das kann ich nicht allgemein beantworten. Es spielt beides rein. Also zum Beispiel, ich lasse die Musiker, also es ist ja meistens so, dass wenn die Musiker zum ersten Mal sich ihren Take anhören oder ihren ersten Take anhören, dann reagieren sie selber schon auch sehr stark auf das, was sie hören. Dann merken sie, dass irgendwelche Balance-Sachen so nicht funktionieren. Das kann sogar sein, dass objektiv sie eine gute Balance hatten, aber sie merken halt dann, unter diesen Raum- und Mikrofonierungsbedingungen muss sich einer mehr zurückhalten oder sowas. Und dann ist das so ein Optimierungsprozess.
Ja. Dankeschön. Da hinten ist eine Frage, bitte. Oder zwei gleich.
Wenn Sie gerade eben gesagt haben, es muss gut aussehen, besteht dann nicht die Gefahr, dass sozusagen die Musik hinten überfällt? Also ich bin selbst Musikerin und gucke natürlich den Kollegen sehr, sehr gerne zu. Das ist eigentlich mein eigenes Interesse, eine DVD anzugucken. Ansonsten finde ich das wahnsinnig langweilig, diese Schnitte und
genau.
Diese Totalen. Das ist grauenhaft. Und eigentlich hört man gar nichts mehr von der Musik und denkt nur die ganze Zeit, meine Güte, muss das schon wieder sein von oben und von hinten und so weiter. Und wenn, würde mich eben, wie gesagt, eher eine Detailaufnahme von den Musikern interessieren. Die kommt aber dann komischerweise nicht. Das sieht offensichtlich dann aus Sicht der Bildregie nicht gut aus. Und deswegen die Frage an Sie, sozusagen, wie geht man damit eigentlich um, dass die Musik doch dann irgendwann nur noch die Rolle bekommt, gut auszusehen, wo sie doch gut klingen soll?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Und ich muss auch sagen, dass ich in 90% der Fälle eine gute CD einer DVD grundsätzlich vorziehe. Also ich muss das auch nicht immer sehen. Aber ich finde es trotzdem auch wiederum sehr faszinierend, zum Beispiel, besonders wenn die Musiker dann tot sind, mal zu sehen, was hat er eigentlich für eine Körpersprache gehabt und wie hat der Mensch dirigiert und wie wenig hat er eigentlich gemacht und trotzdem kam sowas raus und so. Und ich finde das eigentlich auch faszinierend. Und deswegen, selbst wenn man jetzt vielleicht in der Jetztzeit manchmal denkt, ach Gott, was soll die Kamera? Das ist wie mit dem Fotoalbum aus der Jugend. Das wird erst später interessant oft. Und dann die zweite Ebene, das ästhetisch interessant zu gestalten, das ist halt nochmal eine extra Aufgabe. Und das, ich finde auch ziemlich, ich sehe auch oft, ziemlich oft Sachen, wo ich mich frage, warum muss ich denn jetzt das sehen und nicht das andere, was interessant wäre. Und die Sache mit den Großaufnahmen ist, das ist natürlich jetzt, wird immer mehr mit Blu-ray und so ein großes Thema, ob man jetzt wirklich jede Pore sehen möchte von jedem Menschen. Und das war jetzt auch dieselbe Produktion, von der ich schon gesprochen habe, mit Gergiev, da war ein japanischer Pianist, der blind ist. Sie kennen ihn sicherlich, Nobuyuki Tsui. Und der hat die eigene Art, unheimlich sich zu bewegen. Also das ist wirklich, der kommt eigentlich, und zwar völlig außerrhythmisch. Also der hat eine Körpersprache, die ist total irre. Die hat mit der Musik erstmal nichts zu tun. Also weiß nicht, woher die kommt. Und der muss ja zum Beispiel auch immer, bevor er einsetzt, misst er eben die Tastatur einmal ab vom Klaviatur. Und dann weiß er, da sind die Ränder und dann weiß er, hier ist mein Akkord. Mhm. Und das ist jetzt halt, also das gab dann auch in der Bildregie so ein bisschen Hemmungen, das zu zeigen. Dieses ständige Wackeln und diese Gesten und so. Aber ich glaube, dass genau das interessant ist. Also das ist genau das, was vielleicht irgendwie auch peinlich sein könnte auch gerade interessant sein. Und das ist halt dann die Kunst, das so rüberzubringen, dass es eben nicht peinlich ist, sondern dass es einfach ehrlich ist und dass damit eine Körpersprache transportiert wird. Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnige Gratwanderung.
Ich bin selber Pianistin und ich versuche im Moment, wie dieses junge Publikum noch mehr zu schaffen in Live-Konzerten. Und das ist mein Thema im Moment und ich versuche mit visuell irgendwas zu machen oder irgendeine Neuart. Ich sehe im Publikum, im Konzerthalle, und sie sind meistens so graue Haarige und ich denke, in 20 Jahren, wenn ich noch Klavier spiele, ob überhaupt Publikum käme, dann fange ich an, jetzt wirklich mit 3- bis 6-Jährigen habe ich angefangen und dann ich gehe jetzt nach und nach 15- bis 18-Jährigen, so versuche ich. Was ist zum Beispiel, wenn ich diesen Vortrag höre, das ist Archiv, Ihre Arbeit ist auch Archiv, so zu dokumentieren. Haben Sie irgendein Ziel mit dem Publikum, dass irgendwas so Aktives was Neues, das klassische Musik, nicht so bleibt, wie jetzt ist. Wir verlieren langsam Publikum oder dieses Thema ist in mir sehr, sehr groß. Und was denken Sie? Was haben Sie irgendeine Idee oder mit den Ihren Medien irgendwas? Haben Sie irgendein Ziel für die Zukunft?
Also ich arbeite bei den Philharmonikern auch unter anderem für das Education-Programm. Und also ich muss sagen, dass ich habe mir das ganze Konzept nicht ausgedacht, aber ich arbeite daran mit, weil ich diese Sachen auch oft dokumentiere. Und das finde ich ist ein total schöner Ansatz. Da hören sich die Schüler irgendeine Mahler-Sinfonie an und merken sich die wichtigsten Themen und verarbeiten die selber in der eigenen Komposition und die treten dann auch eine halbe Stunde auf im Foyer. Und das ist, glaube ich, unterschiedlich. Manchmal ist es mehr inspiriert und manchmal weniger, aber es gibt auch oft den Fall, dass jemand, der sich noch nie für Musik interessiert hat, durch selber mitmachen, also sich selber bewegen, weil Stillsitzen ist nichts für Kinder, glaube ich. Und das Stillsitzen im Konzert ist echt ein Problem, glaube ich. Und wenn man das aber schafft, die da rauszuholen aus dem Stillsitzen und mitmachen und selber interpretieren und verdauen und anders wiedergeben und so, ich glaube, das ist ein sehr schöner Ansatz und da kommen auch ganz tolle Aufführungen raus, also mit viel mit Spielen und mit Tanzen und mit Choreografie und die werden dann oft so 2 Wochen aus der Schule rausgenommen und machen nur noch solche Projekte und ich glaube, das ist ja, also das selber machen, also ich glaube, mich würde Klassik auch nicht interessieren, wenn ich nicht selber Geige gespielt hätte. Das darf kein Fremdkörper sein.
Im Internet kann man sehen, ne? Das Konzert. Hat man irgendwie im Griff, welche Jahre lang diese Leute sehen diesen im Internet?
Achso, ob man das weiß, die ja. Statistik von den, wer sich das ja, anguckt. Genau. Ich wette, die gibt's, aber ich weiß sie nicht. Also das könnte man aber rausfinden. Ja. Also ich kann Ihnen da mal Kontakte verschaffen zu Leuten, die genau die diese Marktforschung machen. Also,
das Bruckner-Orchester in Linz hat auch eine Schiene für die Kinder, also Volksschulkinder. Das nennt sich Move On, arbeiten Musiker zu zweit oder dritt, gehen in die Schulklassen und arbeiten mit den Kindern an einem Stück und die werden dann eingeladen in das Konzert. Und das ist eigentlich immer sehr begeisternd, also für die Kinder, die sagen, ich habe dich gesehen und so, also weil vorher eine Beziehung da war zu dem Musiker, der dieses Instrument spielt. Und das wäre ein Weg, aber es ist natürlich auch sehr mühsam, weil es immer nur ein paar erreichst, nicht nur die anderen nicht. Ja, bitte, Fragen. Bitte.
Ich wollte mal fragen, also es hat ja heutzutage immer mehr eigentlich die Technik oder die technischen Möglichkeiten auch sozusagen in das Wohnzimmer oder in das Privatzimmer der Leute Einzug gehalten. Also mit der Digitalisierung glaube ich schon, dass das auch jedem eigentlich mehr audiotechnische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und natürlich, vielleicht betrifft es auch die Musiker, die klassischen Musiker. Und ich wollte mal fragen, ob da vielleicht eine Tendenz da ist, zum Beispiel bei den Musikern, also ich hoffe, ich kann das jetzt richtig ausdrücken, dass sie sozusagen mehr machen lassen wollen vom Tontechniker, von der Tontechnikerin, weil sie einfach auch privat schon damit rumprobiert haben und sozusagen wissen, da ginge was mit Time-Stretching und ähnlichen Geschichten und da irgendwelche Sachen rauszuputzen, weil viele Musiker ja auch für Aufnahmeprüfungen oder sonst was ihre eigenen Aufnahmen machen und irgendwie so zurechtzimmern. Und ob man sie da vielleicht teilweise sogar ein bisschen runterholen muss, eben als Fachfrau zum Beispiel in dem Falle.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde das ja gerade schön, dass es, also ist ja zum Glück nicht wie der Arztberuf, wo man irgendwie Tiere studieren muss oder als Jurist oder so, sondern es ist ja eigentlich was jeder machen kann. Und das finde ich eigentlich sehr positiv. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich überhaupt Aufträge habe, liegt wahrscheinlich nur daran, dass halt doch irgendwie die arbeitsteilige Gesellschaft irgendwie akzeptiert wird und es ist auch einfach zeitaufwendig. Und ich glaube, es ist auch immer ganz schön, wenn man noch jemand anders hat, der sozusagen den objektiven Blick, das stimmt nicht, objektiv stimmt nicht, aber einen anderen subjektiven Blick drauf wirft auf die eigene Arbeit. Ich glaube, dass sich insofern verbietet sich das ein bisschen. Es ist halt wie, wenn jemand mit Photoshop an seinem eigenen Foto rummacht. Da ist die Frage, ob der danach so aussieht, wie andere ihn sehen.
Ja, also das genau meine ich sozusagen, wenn dann in dem Falle zum Beispiel jemand zum Fotografen kommt, zum Profifotografen und ein Foto will, nervt es dann den Profifotografen eher, wenn er dann plötzlich reinredet und ich hab, also ich kann ja das so und so machen am Photoshop eben oder ist es eigentlich vielleicht sogar eher eine Bereicherung, wenn sozusagen die in dem Falle dann die Musiker auch sogar viele Dinge wissen, die audiotechnisch möglich sind.
Nee, ich finde das toll. Also mir macht es immer wahnsinnig Spaß, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ungefähr versteht, was ich arbeite, was ich eigentlich mache. Mhm. Und mit dem ich dann auch zusammen entscheiden kann, das machen wir jetzt mal nicht und so. Obwohl es geht. Also ich finde das eigentlich ziemlich wichtig zu unterscheiden zwischen dem, was, wo ich behaupte, das ist Dokumentation und das ist jetzt wirklich Medienkunst, also damit meine ich, dass natürlich steckt immer eine Kunst dahinter, nämlich die Musik selbst, aber es wird dann nochmal zum speziellen Kunstprodukt in dem Moment, wo ich da manipulativ eingreife. Und das mit Musikern zu diskutieren, inwieweit man das will und inwieweit man eben auch Lust hat, sich den Dreck auch drin zu behalten, das finde ich eigentlich eine sehr interessante Auseinandersetzung. Ich finde das gut.
Das Wort Fachfrau ist gefallen. Gibt es viele Frauen als Tonmeisterinnen oder sind Sie da eine Ausnahme?
Also wir Mädchen interessieren uns ja generell nicht so für Technik. Und deswegen machen wir eigentlich werden wir lieber Kindergärtnerinnen. Aber ein paar von uns verlaufen sich dann plötzlich trotzdem in solchen Studiengängen.
Ja.
Und dann, ja, also ich glaube, beim Studium sind es so 20% oder so vielleicht.
Okay.
Ich weiß nicht, bei euch sind es mehr, ne? Oder auch nicht so viel mehr, nee.
Die Musikerinnen holen ja auch auf in den großen Orchestern, nicht? Es werden auch immer mehr, sind noch nicht gleich viel drinnen, aber also es warum auch nicht
Techniker? Klar, ich meine, es gab ja auch bei den Orchestern, also ich weiß nicht, wie es bei den Wienern jetzt ist, aber die Berliner haben ja lange nur, waren ja Männerorchester.
Ja,
das Wiener auch der Papst ist ja immer noch ein Mann und das finde ich ist echt ein Problem.
Ja, ja.
Und der Tonmeister ist halt auch noch oft ein Mann.
Ja.
Und ich glaube, dass es eben jetzt im Fall vom Tonmeister, das ist ja nie ein Studium gewesen, wo Frauen nicht zugelassen wurden. Das gab es nie.
Mhm.
Also anders als in der Kirche und anders als bei den Wiener Philharmonikern. Und trotzdem haben sich eben relativ weniger Frauen da beworben und auch durchgesetzt. Und ich glaube halt, dass das damit zusammenhängt, dass es gibt diese hergebrachte Tradition, dass der Mann schraubt und die Frau kocht. Und davon können wir uns alle nicht freisprechen. Und das ist auch oft so, dass wenn zwei Leute zusammenarbeiten und am Anfang hatten sie noch ein ähnliches Profil, dann fangen sie an, sich zu profilieren und der eine, der ein bisschen besser das kann, macht das und der andere, der ein bisschen besser das kann, macht das und aus kleinen Unterschieden werden nach und nach große Unterschiede.
Mhm.
Aber wenn ich mir so Frauen in diesen beiden Studiengängen anschaue, also ob das jetzt Tonmeister oder Sound Studies ist, kann ich jetzt keine unüberwindlichen genetischen Probleme feststellen.
Denke ich.
Also ich kann von mir selber sagen, dass mich zum Beispiel Technik immer erst dann interessiert, wenn sie nicht funktioniert. Wenn es geht, habe ich jetzt keinen dann Interesse. Also ich habe ein Ziel vor Augen, nämlich die Aufnahme machen. Und ich habe jetzt nicht, also ich bin nicht diejenige, die von alleine eine technische Zeitschrift lesen würde. Also ich lese überhaupt generell Literatur darüber immer nur erst dann, wenn es ein Problem gibt.
Ja, also ich kann mich erinnern.
Das ist ein persönliches. Sache.
Mein Bruder hat immer alles zerlegt, obwohl es nicht reparaturbedürftig war, nicht? Und dann hat er es aber nicht mehr zusammenbauen können. Er wusste, wie es geht, aber also ich habe das lieber nicht angegriffen. Vielleicht ist das doch etwas Spezifisches. Ich weiß es nicht. Soll kein Vorurteil sein. Bitte, fragen Sie. Sound Studies. Kann man das genauer erklären? Vielleicht sind einige da, die das nicht wissen.
Was Sound Studies ist?
Ja, was das jetzt genau ist. Was ist das? Haben wir einen Experten da?
Wir haben einen Experten hier im Publikum.
Oh. Ja. Naja, ich frage nur.
Also, ja.
Es dürfte doch nicht so einfach sein.
Ich muss sagen, ich versuche seit Jahren rauszufinden, was es ist, und ich weiß es immer noch nicht. Und jedes Mal, wenn ich jemand anders sehe, den das macht, der das macht, dann denke ich, ach, das ist ja doch das. Und dann, ach nee, das ist
gut.
Ja nicht.
Also wer,
also ich, es ist, ich glaube, also ich würde es jetzt mal so verstehen, dass es eine Beschäftigung mit Klang ist,
ja,
die sich aber komplett losmacht von der Welt, aus der jetzt ich komme, zum Beispiel akustische Musik, mhm, sondern die Klang halt als was viel Globaleres begreift und ja, also ich glaube, das, was ich mache, ist einfach nur so ein völlig kleiner Ausschnitt aus dem, was Ton eigentlich, mhm, ist. Also man, mhm, kann mit Ton erzählen, man kann dokumentieren, man kann installieren, man kann Instrumente bauen, und zwar im weitesten Sinne des Wortes. Mhm. Und man kann Ton auch einfach komplett weglassen. Und also man kann mit Ton wahnsinnig viel machen. Und ich glaube, also das ist für mich jetzt der Studiengang von denen, die ich kenne, der die vielleicht am großräumigsten an das Thema rangehen. Mhm. Und was darunter alles gefasst ist, das wird mit jedem Projekt mehr, was jemand auf, mhm, die Beine stellt. Mhm. Aber jetzt könnt vielleicht nochmal Profis was dazu sagen.
Ich bin ganz sicher kein Profi, aber mir ist nur irgendwie ganz speziell im Linz wird mir eigentlich immer wieder bewusst, dass wir vielleicht mit diesem genialen Untertitel, den der seit jetzt doch schon fast 30 Jahren, der oder länger als 30 Jahre, der Ars Electronica trägt, dass es eigentlich auch in einem gewissen Sinne für Sound Studies gelten würde. Das heißt, wenn man sagen würde, dass sich sozusagen Klang aus allen gesellschaftlichen, künstlerischen und technischen Aspekten, das heißt, eigentlich ist auch irgendwie, kommen diese ganzen Komponenten einfach zusammen, weil so wie Caroline ja gerade erzählt hat, es genügt ja höchstwahrscheinlich nicht in ihrem Job, dass man jetzt meinetwegen das Frequenzspektrum versteht, sondern es ist sicher auch wichtig, dass man die jeweilige musikalische Periode sowohl politisch, gesellschaftlich wie künstlerisch einordnen kann. Das heißt, es ist einfach, wenn jemand heute für andere Leute Entscheidungen im Klangbereich trifft, ob das jetzt im Technischen oder im Kaufmännischen oder im Sozialen ist das höchstwahrscheinlich unglaublich wichtig und notwendig, dass man einfach diese ganze Dimension auf der einen Seite begreift, und da, wo wir einfach anfangen, fangen alle im Prinzip dann an, wo wir uns wirklich verbinden, ist beim Hören. Und ja, ich glaube, Sound Studies beginnt beim Hören und wo immer Sie es dann hintreiben wollen.
Dankeschön. Bitte, gibt's noch Fragen?
Ja, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ich halte das Mikrofon an. Ich wollte mal wissen, wie viele von Ihnen sich überhaupt mit Audioproduktion, sei es vor oder hinter dem Mikrofon, eigentlich beschäftigen.
Ja, doch einige. Aha.
Und was die Motivation für andere ist, sich dafür überhaupt zu interessieren, für dieses komische, kleine Gebiet.
Kann das jemand erklären, warum er heute hier ist und sich das anhört? Bitte.
Also ich muss sagen, ich bin auch Berlinerin, deshalb musste ich vorhin etwas grinsen. Und meine ersten Fußstapfen zur klassischen Musik war in der UdK, damals noch Hochschule Künste mit der Schule. Und habe eine Lehrerin gehabt, die uns dann sozusagen ein bisschen dazu motiviert hat, uns das auseinandergesetzt hat. Und seitdem sozusagen klassische Musik mich auch interessiert. Also klassische und auch, sag ich mal, so Orgelmusik. Also alles, was mit auch alter Musik zu tun hat. Und mich, also ich habe nichts viel mit dem Computer zu tun. Ich höre es und weiß darüber nicht allzu viel Bescheid. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel im Brucknerhaus sitze oder damals noch in der Philharmonie saß, dann ist schon interessant, auch so Hintergründe zu wissen. Also ich bin viel auch einfach schlüpfig dann hinter die Kulissen im Brucknerhaus oder im Landestheater, um mehr zu erfahren, was ich nicht weiß. Und dann finde ich nämlich interessant, das, was du eben gesagt hast, so nach dem Motto, da haben sie so gespielt und da, oder man kriegt hinter den Kulissen irgendwas mit, was man dann nachher auf der Bühne nämlich auch mitbekommt. Und deshalb bin ich jetzt einfach hier und höre mir diese Vorträge an, beziehungsweise auch die Diskussionen, um mehr zu wissen, was passiert. Und da fand ich jetzt den Vortrag total toll, wo ich dann mitgekriegt habe, das mit dem Schneiden oder das Rausschneiden mit den Sitzbänken, ja, was ich immer schade finde, wenn ich da irgendwas höre, denke ich, wenn das in der Kirche war, da hört man doch was in der Kirche im Grunde oder in irgendwelchen Konzertszenen. Warum ist das eigentlich so flach? Also die Menschen fehlen mir oftmals bei den Aufnahmen. Wenn ich zum Beispiel Ö1 höre oder irgendeine CD höre, denke ich, das kann doch nicht sein. Haben die irgendwo anders gespielt? Also deshalb bin ich hier und bin halt dafür offen und interessiert. Das ist jetzt so meine Antwort.
Ja, das ist der Waschzwang.
Ja, der Waschzwang. Die Reinigungsfrau ist wieder da. Bitte noch.
Genau.
Ja, mein Schlüsselerlebnis kommt aus dem Musizieren selbst, Schlagzeuger, und dem klaren Bild, wie das Schlagzeug im Gesamtbild, dem akustischen der Band drinnen sein sollte, und der Unmöglichkeit, das sprachlich dem damaligen Studiotechniker zu vermitteln,
ja, das ist auch wirklich,
der dann gesagt hat, okay, hier sind die Knöpfe, das sind die Höhlen, die Mitten, die Bässe, da ist der Kompressor und so weiter. Schraub mal selbst dran rum, weil die sprachliche Formulierung hat nicht funktioniert. Und das Gefühl, wenigstens relativ nahe zu kommen mit dem, woraus dann der Techniker erfahren hat, was ich will, hat mich neugierig gemacht, selbst mich an dem zu beteiligen und das dann über Do-It-Yourself mir einen Teil angeeignet und den Rest dann als Assistenz von Leuten, die das wirklich können.
Dankeschön.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, wie so eine heterogene Besetzung zum Beispiel zusammen funktioniert. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass mein Klaviersound in einer Band zum Beispiel in so einer akustischen Formation nicht davon abhängt, wie er in den Mikrofonen des Klaviers klingt, sondern wie gut er in den anderen Mikrofonen klingt und wie die zeitlich zueinander stehen und so. Deswegen ist es manchmal ganz interessant, eine Band sehr eng zusammenzusetzen, damit man nicht so viele zeitliche Komponenten hat. Weil man zieht ein Mikrofon hoch, klingt gut, man zieht ein anderes hoch, klingt gut und zusammen geht's gar nicht. Und das ist halt. Deswegen ist manchmal auch diese, dass man denkt, dass man, ach, hier ein paar Höhen und so, das ist, reicht mal oft nicht aus.
Ja, wenn Sie jetzt schon alles wissen, beenden wir die Diskussion. Aber vielleicht fällt Ihnen noch was ein und ich glaube, Frau Siegert bleibt noch etwas an der Bar zum Butterbrot und können Sie die eine oder andere Frage noch gerne stellen. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihr Kommen. Ich möchte jetzt nur noch das nächste Programm ankündigen und zwar ist das gleich morgen. Da gibt es wieder eine Kooperationsveranstaltung mit den Sound Studies Campus der Ars Electronica 2012. Und zwar das Thema auditives Design. Wie klingt denn das? Die Vortragenden sind Georg Speer und Marcel Kloppenburg. Also wenn Sie heute noch zu wenig gehört haben über auditives Design beziehungsweise über dieses Campus Sound Studies, kommen Sie morgen, sie wird sicher sehr spannend. Ja, ich danke Ihnen vielmals.
Ich danke
für
Ihnen.
Ihren wunderbaren Vortrag. Wir gehen schon.
Danke.
Mit mehr Wissen nach Hause und Sie haben mir unsere Neugierde schon etwas befriedigen können. Danke vielmals.
Danke.